dass es gar nicht unsere vorrangige Aufgabe ist, jetzt schon alle Schritte zu wissen, sondern dass es unsere vorrangige Aufgabe ist, dass wir losgehen.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen mit den Geschichten und auch Dinge ganz konkret beschreiben, um sie dann, ich sag mal, mitfühlbar, nachfühlbar, miterlebbar zu machen, um sich da bildlich reinzuversetzen sozusagen, ne? Also wenn ich ein Teil davon bin. Den Gedanken, den ich gerade noch hatte mit diesen ganz vielen Möglichkeiten war, wenn, also mir geht es zum Beispiel so, ich habe ständig tausend Ideen, was ich noch alles tun könnte, ne? Und das, wenn ich dann diese Ideen so vor mir habe, ich entscheide mich ja nicht für eine Idee, sondern ich entscheide mich ja immer gegen alle anderen. Ne? Also da spielt ja immer so ein Fear of Missing Out mit. Ne? Also zu sagen, wenn ich mich jetzt darauf committe und den Weg einschlage, dann ist alles andere ja gerade nicht mehr möglich. Ne? Und dafür einen guten Weg zu wissen, was ist denn jetzt, also welchen Weg lohnt es sich denn jetzt wirklich einzuschlagen, der meine Bedürfnisse auch erfüllt. Also wie finde ich das gut raus, welches der richtige Weg ist?
Also auf dem Weg, wie du es im Moment machst, glaube ich nicht. Also mit der Frage nicht. Weil ich glaube, die Frage beinhaltet eben, dass es ein richtig und ein falsch gibt oder ein gut oder ein weniger gut und dass du das durch Denken herausfindest. Und allein schon, dass du sagst, der eine Weg ist dann vielleicht der, für den ich mich entscheide und dann entscheide ich mich gegen die anderen, dann würde ich sagen, das ist ja auch erstmal eine Frage deiner Einstellung. Also du könntest ja auch einfach sagen, ist es nicht großartig, dass ich heute den besten Weg oder die beste Idee entschieden habe, die es gibt? Und keiner kann dir jemals das Gegenteil beweisen.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Also ich will darin nur deutlich machen, das, was du jetzt eben als Beispiel erwähnt hast, das kennen wir ja alle, weil es so normal ist. Oder wir stehen ja alle vor dieser Frage, weil wir eben alle vor Entscheidungen stehen jeden Tag. Und alleine dieses Denken, dass wir uns falsch entscheiden könnten, das ist so gelernt, und dass es uns ja verrückt macht, weil wir uns schon wieder sagen, oh Gott, jetzt, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt, welches und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt die richtige Entscheidung? Und das lähmt uns ja an vielen Stellen oder nimmt uns denn auch vielleicht die den Spaß und die Energie, uns für eine Sache zu entscheiden, weil wir dann sofort im Kopf haben, das, was du gesagt hast, und was ist mit den anderen? Die könnten ja auch gut sein oder die hätten ja vielleicht sogar noch besser sein können. Deswegen zum Beispiel, wenn wir in das Zukunftsbild starten, dann mache ich mit den Leuten eine ganz verrückte Übung. Und zwar, ich sage, ihr entscheidet oder ich lade euch ein, dass ihr euch jetzt entscheidet, dass das der beste Tag wird, den ihr jemals erlebt habt. Und dann gucken mir die Leute an und lachen und sagen, aber das können wir doch gar nicht entscheiden, das wissen wir doch gar nicht. Und dann sage ich, aber wer hat denn gesagt, dass ihr das jetzt nicht entscheiden könnt? Und vor allen Dingen, wenn ihr euch als Gruppe dafür entscheidet, kann ich sowieso machen, was ich will. Ich komme nie dagegen an. Ich habe gar keine Chance. Weil wenn ihr entscheidet, dass es der beste Tag wird, den ihr als Team jeweils gemacht habt, ihr habt euch Zeit genommen, ihr seid irgendwo rausgefahren, ihr habt Geld in die Hand genommen, ihr habt gesagt, wir machen das jetzt, dann entscheidet euch doch einfach und dann wird es das auch werden. Aber wir haben so stark gelernt, dass wir erstmal sagen, nee, müssen wir erstmal abwarten. Wir müssen erstmal gucken, was kommt. Und nachher kann ich vielleicht beurteilen, ob ich das gut gefunden haben könnte, vielleicht aber auch nicht. Und in dem Moment, wo du das anders machst, wird auf einmal der ganze Tag anders. Auf einmal laufen da verrückte Menschen rum und sagen, hey, heute wird's.
Also der Trick ist dann, die Bewertung wegzulassen.
Ja, und dich am Anfang für das Ende zu entscheiden schon. Das heißt, wenn du dich für eine Idee heute entscheidest, dass du sagst, das ist die richtige Idee, das war die richtige Entscheidung, weil es wird dir sowieso nie jemand das Gegenteil beweisen können. Und wenn du am Ende des Tages sagst, war es nicht, dann weißt du ja noch nicht mal, ob das nicht vielleicht trotzdem super war, dass du das heute ausprobiert hast und dass du dadurch vielleicht mehr gelernt hast, als wenn du was anderes gemacht hättest, was sofort geflutscht hätte oder wie auch immer. Vielleicht war das die beste Erfahrung, die du hast je machen können, weil dich die extrem viel Geld erspart hat oder extrem viel Zeit oder Umwege oder wie auch immer. Aber da hast du schon recht. Die Bewertung, da bin ich ganz bei dir, das ist schon ein Killer.
Ich habe auch noch einen Knoten im Kopf und ich bin mir sicher, dass du das auflösen kannst. Ich habe neulich mal mit mehreren Leuten gesprochen über, was ist dir denn wichtig, wenn du arbeitest oder was ist dir denn wichtig im Leben? Und da hatten einige haben dann sicherlich, wie der Tim gesagt, ja, wenn ich dies und das mache oder wenn ich die Idee verwirkliche und. Es haben aber auch nicht wenige gesagt, wenn die richtigen Menschen da sind. Also wenn jetzt quasi man das Zukunftsbild bei einigen abgefragt hat, oder in dem Fall habe ich das gemacht, dann haben die gesagt, einige, wenn ich gute Leute um mich habe.
Sehr gute Antwort.
Kann ich auch total nachvollziehen, geht mir auch also tatsächlich ähnlich. Ich frage die nicht ganz uneigennützig, die Frage. Das kann ich jetzt nun aber schlecht beeinflussen. Oder gibt es da einen Trick im Fühlen oder in der Haltung oder wie man sich dann dem nähert? Ich habe auch mal gesagt, ich glaube, ich wäre der glücklichste Mensch, wenn die richtigen Leute zusammen wären, und oder das wäre meine Wunschvorstellung, die wird tatsächlich, glaube ich, unmöglich sein, dass alle Menschen, die ich zutiefst mag, in einer Straße wohnen würden. Das wäre mein Paradies. Und dass man die dann erreichen kann.
Also erstmal finde ich die letzte Idee wunderbar und solltest du auch nicht außer Acht lassen. Musst einfach nur eine Straße finden, wie bei Monopoly, die du kaufen kannst. Ist vielleicht erstmal die Badstraße, noch nicht die Schlossallee oder so, und fängst dann damit an. Also natürlich hast du recht, ist das eine Herausforderung, weil dein Zukunftsbild endet eben dort, wo das von anderen anfängt oder eben vielleicht auch nicht anfängt, aber wo das Mindset von anderen vielleicht einfach ein ganz anderes ist. Da endet deines, und das ist nicht nur auf der Arbeit so, das ist auch privat so, das ist überall so. Deswegen gibt es da eigentlich im Grunde nur zwei Antworten. Nämlich das erste ist, die wichtigste Aufgabe einer Führungskraft ist genau das zu tun, die richtigen Menschen in der richtigen Haltung zusammen zu versammeln und nichts anderes. Also das ist deren Job. Das heißt, wenn sie das gut macht, dann arbeitet das Team sehr, sehr gerne und dann sind die Menschen sehr gerne zusammen. Wenn sie das weniger gut macht, dann klappt das eben weniger gut. Und wenn du das Gefühl hast auf Dauer, das sind eben einfach nicht die Menschen, dann gibt es einfach nur, und du hast nicht das Gefühl, dass sich was ändert oder dass du mit Chefin oder Chef darüber sprechen kannst, dann gibt es einfach tatsächlich nur den einen Grund, irgendwo hinzugehen, wo es diese Menschen gibt. Weil du wirst diese Menschen wahrscheinlich nicht ändern können, wenn die jetzt eben mit ihren Werten oder mit ihrer Lebenseinstellung nicht zu dir passen, dann wird es tatsächlich schwierig. Also das kannst du mit deinem Mindset, da kannst du nicht, also du kannst nicht, glaube ich, jeden Morgen einfach, selbst wenn du da aufstehst und sagst, es wird ein wunderschöner Tag mit meinen Kolleginnen und Kollegen und die haben aber was ganz anderes oder die können das nicht so denken, dann wird es einfach schwierig, ganz realistisch gesehen.
Mhm. Danke.
Wie hast du denn dein eigenes Wofür herausgefunden?
Also in unserem Prozess machen wir das tatsächlich mit dem Golden Circle von Simon Sinek, dass wir Menschen oder Unternehmen, Teams dabei helfen, diese Frage für sich zu beantworten. Bei mir selber habe ich es tatsächlich durch immer wieder reflektieren von dem, was mich begeistert und von dem, was mich eigentlich morgens gerne aufstehen lässt, gefunden. Das heißt, es hat sich immer wieder ein bisschen konkretisiert. Ich glaube, es war schon immer da und es war auch schon immer in dieser Richtung. Aber so konkret hat es sich eben erst, seitdem ich mich so konkret eben mit dieser Frage von Zukunftsgestaltung beschäftige, hat es wie, ich sag mal, wie eine Form gefunden. Vorher war es etwas größer und etwas vielleicht ohne diese konkrete Form. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist es in eine Form gegossen.
Also es hat sich geformt?
Ja, kann man sagen. Also wie gesagt, ich glaube, es war schon immer da. Es hat mich immer angetrieben und nicht ruhen lassen. Deswegen habe ich auch häufiger den Job gewechselt oder die Aufgabe gewechselt und den Wohnort gewechselt. Also es hat mich nicht ruhen lassen, immer in der Frage, wo kannst du ideal dein Wofür oder dein Wozu leben? Was ist das? Bis ich jetzt das Gefühl habe, jetzt mit meinem eigenen Unternehmen, mit meiner eigenen Idee, mit meiner Art und Weise, wie ich mit Menschen gerne arbeiten möchte, sowohl im Team als auch mit Kundinnen und Kunden, dass dann jetzt so das das Wozu sagt, ja, jetzt kann ich mich ideal entfalten, jetzt kann ich meine volle Kraft loslassen.
Also unbestritten sieht man auch, dass du es gefunden hast. Leider sehen jetzt die Hörer nicht, dass du einen wirklich ganz, ganz zufriedenen und glücklichen Gesichtsausdruck hast, wie ich finde.
Also ich empfinde es auch so. Das heißt nicht, dass es vorher, dass ich vorher unglücklich war, aber dass ich schon das Gefühl habe, es ist jetzt noch mal mehr das, was ich bin und was ich gerne sein möchte. Das ist unbestritten.
Jetzt sagtest du so vorhin mal, dass in euren Eintages, ich weiß gar nicht, wie ich es nenne, Seminaren, Workshops, ne, dass ihr da quasi erstmal den Weg komplett ausblendet, sagt, okay, wir konzentrieren uns einfach nur auf den Zielzustand. Also das, was auch immer wir uns vorstellen können. Irgendwann komm ich aber ja an den Punkt, wo ich dann überlegen muss, wie komme ich denn dahin, wo ich hin will. Wie machst du das dann? Also wenn du sagst, okay, du hast dein Zielbild, dein Zukunftsbild hast du für dich jetzt gestaltet und festgehalten, wie überlegst du dir dann, wie du da hinkommst?
Also gibt natürlich einen kleinen Unterschied, wenn du das für dich alleine machst oder wenn du das im Team machst oder im Unternehmen. Das ist ganz klar, aber wir haben oftmals gelernt, vielleicht ist das ja auch nur eine Möglichkeit, also vielleicht gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, dass wir dann immer versuchen, in unserem Kopf schon den gesamten Weg uns vorzustellen und zu planen. Also am liebsten mit Meilensteinen und mit all dem von A nach B zu kommen. Und was wäre denn, wenn es jetzt tatsächlich so wäre, dass man das gar nicht wissen können muss oder dass es gar nicht unbedingt notwendig ist, so wie man vielleicht auch im Scrum eben tatsächlich Schritt für Schritt denkt und geht, dass man losgeht und dass man im Gehen sieht, welcher Weg bringt mich denn dem gemeinsamen oder meinem Zukunftsbild näher und dass es gar nicht unsere vorrangige Aufgabe ist, jetzt schon alle Schritte zu wissen, sondern dass es unsere vorrangige Aufgabe ist, dass wir losgehen. Und dass wir im Gehen den Weg finden und dass wir nicht versuchen, im Kopf immer alles schon zu wissen und lösen zu müssen, sondern gleichzeitig eigentlich eher daran arbeiten, dass wir an unserem Vertrauen arbeiten, dass wir an unseren Werten sind, dass wir in der richtigen Stimmung und in der richtigen Haltung unterwegs sind. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich ein Meeting mache, dann ist es mir wichtiger, dass wir erstmal in die richtige, ich nenne es Stimmung oder Haltung kommen, als dass wir sofort die To-Do-Liste abhaken oder die To-Do-Liste angehen, wo natürlich wichtige Dinge draufstehen, die wir besprechen müssen und so weiter. Aber ich merke, das andere ist viel wichtiger. Also wenn wir nicht in der richtigen Haltung unterwegs sind, dann hilft mir das andere irgendwie nicht oder dann wird das zäh oder dann verhaken wir uns oder dann sagt der eine, aber der hat nicht gemacht, dann sagt der andere, aber der auch nicht und so, das kennen wir ja alle. Das heißt, ich würde immer Mut machen, daran zu arbeiten, dass man Vertrauen hat in das Bild, was man hat, dass man Vertrauen hat in die Gruppe, mit der man unterwegs ist und dass man sagt, so, was können wir machen, damit wir da heute dem Ziel einen Schritt näher kommen. Und dann kann man Strategien machen, dann kann man Projektpläne machen. Das ist alles wichtig, da bin ich nicht dagegen. Es ist nur nicht das vielleicht das Alleinige oder nicht das Allerwichtigste. Und vor allen Dingen nicht im Kopf immer denken zu müssen, ich muss alles wissen und ich muss alles beantworten können und ich muss alles besser wissen. Sondern wenn wir ehrlich sind, gucken wir uns an und lachen und sagen, wenn wir ehrlich sind, wir wissen es alle nicht genau. Also natürlich hat man Erfahrung, aber wir wissen es doch alle nicht. Also ich meine, der sagt der eine, wir müssen die Preise heben. Sagt der zweite, nein, bloß nicht, wir müssen die Preise senken. Und dann gucken wir uns an und sagen, ja, wir wissen es nicht. Es gibt gute Argumente fürs eine, aber es gibt auch gute Argumente fürs andere. Das heißt, wir können es nur ausprobieren.
Ausprobieren und dann mit dem Feedback gucken, ob es die Entscheidung gut war oder ob wir uns was verändern müssen.
Genau.
Mal angenommen, also noch, ich habe gerade noch so einen Gedanken, wenn so ein Zukunftsbild im Team erstellt wird und also die fangen dann an im Team zu überlegen, wo könnten wir denn am Ende sein wollen und jeder kommt mit seinen Ideen und hat so seine eigenen Vorstellungen, Ideen, Bedürfnisse, die er so mit reinbringt oder sie mit reinbringt. Wie gehst du damit um, wenn diese Zukunftsbilder oder möglichen Zukunftsbilder dann zu Konflikten führen? Also es können ja ganz unterschiedliche Interessen dann dabei sein, ne?
Also die Frage wird mir tatsächlich häufig gestellt und ich kann immer nur antworten, ich habe es so noch gar nicht erlebt. Das kann jetzt an zwei Dingen liegen. Entweder es kommen diese Teams und Unternehmen gar nicht zu mir, weil die schon sagen, nee, das passt jetzt nicht oder wir sind uns da vielleicht gefühlt sowieso schon zu uneinig. Und das Zweite ist, dadurch, dass wir den ganzen Tag über den Blick auf das Gemeinsame lenken, kommen tatsächlich Zukunftsbilder raus, die so viel Übereinstimmung haben, dass die Menschen das nicht so empfinden, wie du es gesagt hast. Da gibt es natürlich Unterschiede in gewissen Details, aber dass sich dann alle angucken und sagen, ist das jetzt wirklich so wichtig? Also ist das jetzt ein entscheidender Punkt, als dass wir uns darüber dann streiten und dann notfalls sagt man, nee, dann lassen wir den Punkt einfach raus, wenn wir da noch nicht einig sind. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es ist nicht dieser Zwang, dass man da jetzt irgendwie sich einigen oder gewinnen muss oder dass es nur eine Meinung gibt, die dann wichtig ist. Und dass ich merke, wie das Menschen befreit und dass sie dann durchatmen können und dass sie dann am Ende des Tages eigentlich sagen, das war ein toller Tag und das war gar nicht so anstrengend wie sonst und gar nicht so verbissen und irgendwie sind wir doch ein super Haufen und irgendwie haben wir doch viel mehr gemeinsam, als ich dachte und irgendwie habe ich Lust, mit denen gemeinsam da nach vorne zu gehen. Also ich glaube, dass da viel mehr da ist, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Insofern erlebe ich das immer gar nicht. Also ich erlebe es nicht. Vielleicht erleben es andere, aber auf jeden Fall mir bleibt es erspart.
Okay, also von Anfang an den Fokus auf die Gemeinsamkeiten legen und gucken, was ist es denn, was uns hier verbindet und wofür wir gemeinsam aufstehen, antreten, wie auch immer wollen.
Verbindung hatten wir schon ganz oft, Tim, ne? Wir hatten Verbindung auch schon als den Stress, das Gegenmittel für Stress, ne? Dass Verbindung ein ganz, ganz wichtiges Element ist.
Spannend. Ja, ich finde es besonders spannend, weil das Gehirn ja auch, ich glaube, so von Natur aus immer auf Unterschiede oder Defizite oder so guckt, ne? Es ist ja, glaube ich, mal überlebenswichtig gewesen, in der Vergangenheit zu gucken, wo ist irgendwas anders oder, ne, raschelt es jetzt gerade irgendwo im Busch und könnte das irgendwas Gefährliches sein oder so, ne? Und da jetzt den Fokus auf die Gemeinsamkeiten zu lenken, also auf das, was ja nicht gefährlich ist, weil es uns verbindet.
Also ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler an der Stelle, kein Experte. Ich glaube schon, dass die Quelle auch daher rührt, was du gesagt hast. Aber jetzt sind wir nicht mehr unbedingt von Säbelzahntigern ja umzingelt. Aber dass uns das trotzdem, wenn man sich mal anguckt, wie sich ein normaler Tag bei uns gestaltet, dass es eben tatsächlich dann trotzdem immer wieder so funktioniert. Zum Beispiel, keine Ahnung, Werbung arbeitet damit, den Unterschied deutlich zu machen oder irgendwas anders zu machen, dass sie auffallen. Politik geht immer darum, dass ich sage, was mache ich anders als die anderen? Ich darf ja nicht sagen, dass ich 80% von dem, was die Regierung macht, gut finde, weil dann unterscheide ich mich ja nicht genug und dann wissen die anderen vielleicht nicht mehr, warum sie mich wählen sollen. Also muss ich auf jeden Fall erstmal dagegen sein, was sie machen. Ich muss auf jeden Fall irgendwas anderes finden. Irgendwas, was mich unterscheidet, damit die Leute sagen, ach so, das ist an. Und auf einmal ist es so, wie du sagst, trainieren wir uns, auf die Unterschiede zu schauen. Das merke ich tatsächlich. Und auf Gemeinsamkeiten zu schauen, ist vielleicht auch an manchen Stellen immer erstmal etwas, scheint erstmal langweiliger zu sein, weil das ist ja, ne, also ist ja eben nicht das Besondere oder nicht das Außergewöhnliche, ist aber das, was uns eigentlich stark macht. Also wenn man in Familien guckt oder wie auch immer, ja, man hat doch dann am meisten Freude und am meisten Spaß, wenn man was Gemeinsames macht. Wenn alle gerne spielen und dann spielt man, dann sind alle glücklich. Wenn alle gerne zum Strand fahren und dann fährt man zum Strand, dann ist man glücklich. Also das heißt, auch da macht man es ja zumindest unbewusst, dass man immer wieder sagt, okay, woran hätten wir denn alle gemeinsam Freude? Oder was ist denn so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen können? Museum nicht, okay, habe ich verstanden. Klettern vielleicht auch nicht für jeden. Aber was wäre denn das, wo wir alle gemeinsam sagen, darauf haben wir Lust, wir fahren jetzt Fahrrad. Okay, dann fahren wir Fahrrad.
Jetzt gibt es ja auch die, zumindest nehme ich so wahr, dass es so einen Trend gibt, die Teams diverser zu gestalten. Also zu sagen, wir wollen möglichst viele unterschiedliche Charaktere und Typen Menschen im Team haben, weil wir daran glauben, dass dadurch dann noch bessere Ideen entstehen, weil wir ganz viele verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Funktioniert das in, also wenn du dir jetzt so ein Team vorstellst, was so sehr mit sehr unterschiedlichen Charakteren besetzt ist, funktioniert das genauso gut? Also wenn du sagst, wir gucken da auf die Gemeinsamkeiten?
Also prinzipiell würde ich das erstmal sagen, das spielt dabei gar keine Rolle. Also das funktioniert ja genauso gut. Wir machen das auch mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und ganz unterschiedlicher kultureller Abstammung auch, weil die häufig auch aus ganz unterschiedlichen Ländern kommen und allein dadurch anders sozialisiert sind. Wenn ich jetzt als Chef ein Team zusammenstellen würde, würde ich halt sagen, das kann so divers sein, wie es gerne will, aber wir müssen uns auf bestimmte Werte und auf eine bestimmte Weltsicht müssen wir uns einigen. Also da kannst du gerne die Haare tragen, wie du möchtest, du kannst gerne dich anziehen, wie du möchtest, du kannst gerne und so weiter, das spielt keine Rolle, nur auf dieser Ebene müssen wir uns treffen. Also wir müssen uns an der Stelle ja verständigen, worauf legen wir Wert, wie wir miteinander umgehen. Was sind so, also wo sind vielleicht auch unsere roten Linien, wo wir sagen, das sind No-Gos. Also abseits davon gibt es ganz viel Spielraum, aber an der Stelle brauchen wir einfach für Verbindlichkeit, damit wir uns sicher aufeinander verlassen können oder Ähnliches. Und ich glaube, dabei spielt Diversität eigentlich gar keine, also das ist gar kein, ich finde, das ist gar kein Kriterium dafür. Ne? Das kann dir mit 10 Leuten, mit denen du aufgewachsen bist, extrem viel schwerer fallen als mit 10 Leuten, die du noch nie gesehen hast, die aus unterschiedlichen Welterdteilen kommen. Ich glaube, das ist tatsächlich dabei zweitrangig. Und deswegen ist es ja die große Kunst von Menschen, die Teams zusammenstellen, das zu finden oder das für sich selber erstmal zu definieren und klarzusetzen, was möchte ich denn? Ne? Also wie möchte ich denn, wenn wir hier als Team zusammenarbeiten, wie soll das denn aussehen? Und bei vielen ist das eben schwammig, weil sie sich selber das ja noch nicht mal, für sich selber noch nicht mal beantworten können. Und dadurch entsteht halt einfach auch ein schwammiges Gefühl dann im Team. Und keiner weiß es genau so, wie ist denn das jetzt so? Wie, ja, was ist denn jetzt hier tatsächlich gewünscht oder erlaubt? Und dann probiert man das und dann wundert man sich, dass das 4 doof finden und 4 sagen, wieso, ist doch in Ordnung. Und der Chef sagt, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, entscheidet ihr das doch mal. Und dann entsteht halt irgendwas, wo halt alle irgendwie das Gefühl haben, irgendwie kommen wir so nicht weiter. Jetzt ein bisschen vereinfacht.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass so eine individualisierte Gesellschaft tatsächlich vielleicht fast schwieriger ist, so zusammenzuführen als oder so individualisierte gesellschaftssozialisierte Menschen als jetzt gemeinschaftssozialisierte Menschen, dass man die dann quasi zusammenführt. Weil tatsächlich eben, als du gesagt hast, wie man das auch so im sozialen System macht, dass man sagt, wo ist denn der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben? Das erlebe ich durchaus auch in solchen Gefügen unterschiedlich, ne? Dass sich dann immer einer durchsetzt und dass quasi manche eben in ihren Bedürfnissen zu kurz kommen.
Ja.
Aber nicht beim Zukunftsbild. Und das, ich glaube, das hat auch dieses imaginäre Element. Oder dieses noch nicht eingetretene Moment wahrscheinlich, ne?
Ja, und dazu kommt, dass wir den Prozess immer hochdemokratisch ansetzen. Das heißt, egal aus welchen Hierarchien da Menschen sitzen, das hat erstmal gar keinen Einfluss. Also das heißt, jeder hat da das gleiche Recht, ein Zukunftsbild zu entwerfen und jede Stimme zählt gleich viel. Also da gibt es jetzt keinen, der eine Trumpfkarte hat und sagt, okay, jetzt habt ihr euch alle für das entschieden, jetzt lege ich meine Karte und die sticht alle und das ist dann doch das Allerwichtigste, sondern erstmal ist alles gleich viel wert.
Ich merke gerade, ich werde so ein bisschen melancholisch, wenn ich so auf die Welt gucke. Tatsächlich. Vielleicht, Carsten, solltest du dir mal das Unvorstellbare vorstellen. Der Weltfrieden wäre da drin, glaube ich.
Ja, oder ich kann ja mal ein kleines Stück meines eigenen Zukunftsbildes lüften. Also das heißt, zum Beispiel in meinem Zukunftsbild steht das Unvorstellbare, wenn du das gerade so ansprichst, dass ich gerne mal ein Zukunftsbild für ein ganzes Land, für eine ganze Gesellschaft mithelfen möchte zu entwerfen. Das könnte unser Land sein, das muss es nicht unbedingt, aber ich träume davon, dass ein Land ein Zukunftsbild hat. Und damit meine ich jetzt kein Parteiprogramm, sondern dass man gemeinsam sagt, was lohnt sich denn? Was wäre denn in 5 Jahren etwas, wo wir sagen, wenn wir dem näher gekommen sind, das würde sich gut anfühlen. Und wohl wissend, dass das nicht immer allen zu 100% gefällt, ist und Unternehmen übrigens auch so, darum geht es gar nicht. Aber wenn man 70 oder 80% hat, wo von dem, dass die Menschen sagen, das würde sich lohnen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es das gibt. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir trotz unserer Hochindividualisierung, dass wir so viel gemeinsame Wünsche haben, die auch, finde ich, in den letzten Jahren, auch in der Corona-Zeit deutlich geworden sind. Also, und das ist ehrlich gesagt nicht spektakulär. Als wir vor 1 oder 2 Jahren durften wir mit jungen Menschen ein Zukunftsbild für die Stadt Frankfurt entwerfen. Weil die Stadt gesagt hat, wir möchten gerne wissen, wie wünschen sich junge Menschen die Zukunft in ihrer Stadt. Und wir haben das quer durch alle Altersschichten, also wirklich von jungen Schülern in den weiterführenden Schulen bis ins Studienalter gemacht und quer durch alle Schichten. Und was dabei rauskam, war für mich auf der einen Seite fast ein bisschen erschreckend, weil da kamen nicht völlig überzogene Erwartungen. Da kam überhaupt nicht, wir möchten gerne in fliegenden Untertassen durch die Gegend fahren und möchten gerne überall Rockkonzerte haben oder wie auch immer. Es kamen ganz einfache Wünsche. Wir möchten gerne ein bisschen mehr Platz zum Spielen. Wir möchten gerne ein bisschen weniger Verkehr, ein bisschen mehr Grünflächen. Wir würden uns wünschen, dass wir sicher von A nach B kommen und so weiter. Also wirklich, wenn ihr mich fragt, ganz, ganz einfache Dinge, wo die Kids gesagt haben, ja, das wünschen wir uns. Und dann denke ich mir immer, das muss doch irgendwie möglich sein. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie revolutionär, dass auf einmal jetzt alles auf den Kopf gestellt wird und dass es jetzt keine Strukturen mehr gibt und keine Entscheider oder wie auch immer. Und das macht mir Hoffnung. Also ich gucke gar nicht melancholisch auf die Welt, sondern ich entdecke jeden Tag einfach Menschen, die sagen, ich nehme da ein Stück Zukunft in die Hand und gestalte das. Und dann denke ich mir immer, Wahnsinn, super. Und wenn das immer mehr tun, also dann kann Großartiges entstehen.
Herr Carsten, hast du recht. Bei 30 Millionen ehrenamtlichen Menschen in diesem Land bin ich, ja stimmt, da sprechen sogar die Zahlen dafür.
Ich finde, das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Deine Vorstellung und deine Hoffnung auf die Zukunft mit deinem Bild, was du gerade gezeichnet hast, Carsten. Wie geht's dir damit, Suse?
Ja, ich bin ganz versöhnlich und ruhig gerade. Also ich fände es auch ein gutes Schlusswort und auch mit der Nachdenklichkeit, die wir so dann jetzt im Ende da quasi hergestellt haben, fände ich das ganz gut. Also diese Zuversicht gepaart mit Nachdenklichkeit mag ich gerade ganz gerne, ja. Dann würde ich gerne die Frage stellen, die ich immer stelle. Carsten, wofür bist du heute dankbar?
Also ganz, ganz, ganz spontan gesehen bin ich tatsächlich dankbar, dass ich mit euch darüber reden darf, weil es ja tatsächlich etwas ist, was mein Wozu stärkt, dass das in die Welt kommt. Und insofern Möglichkeiten zu haben, mit Menschen, die sich dafür interessieren, so in die Tiefe gehend zu sprechen, das ist tatsächlich etwas, wofür ich sehr dankbar bin und worüber ich mich sehr freue. Und tatsächlich das machen zu dürfen, was ich mache, nämlich anderen Menschen Lust auf Zukunft, das lässt mich jeden Tag wieder dankbar werden, weil, also ich kann mir für mich nichts Schöneres vorstellen.
Tim, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar für deinen Optimismus, Carsten. Also deinen Impuls nehme ich gerne mit, mich zu entscheiden für den Weg und mir zu sagen, dass dieses genau der richtige Weg ist und dass mir sowieso keiner anderer sagen kann, dass die anderen hätten besser sein können. Das ist ein schöner Impuls, den nehme ich mir gerne mit. Dafür bin ich sehr dankbar. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Also ich bin für unser Gespräch dankbar. Das hat mir wirklich sehr viel gegeben und sehr viel gebracht. Und ich fand auch, wir haben eine ganz tolle Verbindung gehabt. Und ich finde es total schön zu sehen, wie glücklich dich auch genau das macht. Also wie gesagt, dein Gesicht kann man leider nicht im Podcast sehen, aber ich empfinde dich als einen sehr in der Mitte seienden Menschen. Und ich habe Hoffnung und ich habe auch, glaube ich, Spaß daran, ein positives Zukunftsbild für mich, vielleicht auch noch für andere machen zu können. Und ich glaube, ich werde mich da tatsächlich dran setzen. Carsten, vielen, vielen Dank für die Impulse. Ich glaube, ich bin wieder ein Stückchen gewachsen. Danke.
Ich danke euch.
In unserem Podcast haben wir in 2 Wochen Steffen Reitz zu Gast. Steffen hat erfolgreich mehrere Startups gegründet. Wir sprechen mit ihm darüber, wie er als CEO mit Emotionen umgeht. Steffen teilt mit uns sehr offen seine ganz persönliche Geschichte und erklärt uns, warum für ihn ein guter Umgang mit Emotionen in der Arbeitswelt wichtig ist. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.